Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Event. Und wenn unsere Software gut gearbeitet hat, hört ihr nicht den Krach im Hintergrund. Und wenn ihr den doch hört, dann hat das damit zu tun, dass wir hier live auf der Messe aufzeichnen. Es ist Mittwoch, Tag 0 nenne ich das immer. Wir haben gerade den Messestand aufgebaut. Ja, ihr könnt uns dieses Jahr besuchen. Aber bevor ich weiter laber, der Stefan ist noch dabei, der Sven ist mit dabei, der Tobi ist mit dabei. Und jetzt müsst ihr stark sein, ein zweiter Daniel ist dabei.
Hallo.
Hallo. Moin moin.
Hi hi.
Ja, und wir waren heute nicht nur fleißig hier den Messestand aufbauen, sondern wir waren auch auf der Pressekonferenz und auf der Neuheitenshow und haben uns da ein paar Eindrücke schon mal mitgenommen und dachten, da reden wir jetzt mal eine Runde drüber. Fangen wir vielleicht mit der Presseshow mal an. Was wurde denn da alles so erzählt?
Ja, vielleicht fangen wir mal mit so ein paar Statistiken und ein paar Daten an. Kommen ja immer am Anfang der Präsentation, kommen so ein paar allgemeine Infos. Wie viele vielleicht wissen, ist dieses Jahr die Messe wieder größer geworden. Halle 7 ist mit dazugekommen. Das heißt, wir haben jetzt eine Ausstellungsfläche von 77.500 Quadratmetern. Das ist knapp 13% mehr als letztes Jahr. 948 Aussteller aus 50 Nationen von 4 Kontinenten. Und es wird vermutet, wurde auf der Pressekonferenz zumindest gesagt, dass irgendwann zum Sonntag in alle Tage ausverkauft werden. Und das hat zur Folge, dass es wieder einen neuen Besucherrekord gibt, vermutlich 220.000 Besucher. Ja, was habe ich sonst noch mitgenommen? Dieses Jahr könnt ihr auf der Spielemesse 1719 Neuheiten bestaunen, wenn ihr sie denn alle findet. Und es wurde auch noch kurz auf die App eingegangen, die wurde auch über 66.000 Mal heruntergeladen und wird anscheinend auch fleißig genutzt. Es gibt neue Features da drin, die man wahrnehmen kann, man kann nach Sprachen filtern, es gibt eine verbesserte Navigation. Und der wichtigste Termin, den ich noch mitgenommen habe, ist nächstes Jahr, der 22. Oktober, denn dann beginnt die Spielemesse 2026. Ja, das war's, glaube ich, erstmal so von mir. Habt ihr noch irgendwelche wichtigen Sachen mitgenommen?
Ich glaube, bei den Neuheiten muss man noch erwähnen, dass das natürlich noch eine Dunkelziffer gibt. Ne? Das sind nur die offiziellen der Messe gemeldeten Neuheiten, aber es wird noch einige Spiele mehr geben, die man hier erkunden kann.
Ja, also ich habe zum Beispiel erfahren, dass alleine das B-Rex Entertainment, also rund um die Spieleoffensive, 40 Neuheiten gar nicht jetzt gemeldet hat, weil eben sonst tatsächlich hätten sie eben noch immer Geld bezahlen müssen für jeden weiteren Stand, damit sie halt da mit den Namen vertreten sind. Und das haben sie dann irgendwo halt dann nicht eingesehen, weil es ja eine Firma ist. Das heißt also, es kann gut sein, dass tatsächlich noch viel mehr Neuheiten hier sind. Und teilweise sind die aber auch natürlich doppelt gezählt, wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel in verschiedenen Sprachen erscheint oder so. Ich glaube, dann sind die Spiele tatsächlich ja auch als Doppelt- oder Dreifachversion. Deswegen muss man es mal ein bisschen, berücksichtigen. Auf der Neuheitenshow waren auf jeden Fall über 900 Spiele schon zu sehen und ja, vieles Bekanntes, aber auch schon wieder ein paar kleine interessante Nuggets, die man noch nicht auf dem Schirm hatte.
Ja, was ist noch neu auf der Spielemesse dieses Jahr? Ist, glaube ich, das erste Mal, dass eine Stage aufgebaut wird, wo es verschiedene Talks gibt. Die haben jetzt zum Beispiel gesagt, dass es morgen direkt einen Talk dazu gibt, wer Interesse hat, zum Beispiel mal sich zu informieren, in der Brettspielindustrie zu arbeiten, wird es morgen einen großen Talk geben, wo gesagt wird, was gibt es dort für Rollen, die man einnehmen kann, was gibt es für Arbeitsfelder. Und am Sonntag um 16 Uhr wird auch wieder der Golden Demon verliehen für alle, die Interesse haben an schönen Miniaturen oder besser gesagt Miniaturen, die schön bemalt sind. Kann sich bis Sonntag auf jeden Fall die eingesendeten Miniaturen anschauen und um 16 Uhr ist dann die Preisverleihung.
Also diese Talks gab es tatsächlich auch schon in der Vergangenheit, allerdings halt in den inneren Räumlichkeiten eher unzugänglich, wenn man nicht weiß, wo man hinlaufen musste. Und jetzt wird es eben in die Halle 4 verschoben, wo dann auch jeder Besucher mitkriegt, jetzt findet hier gerade ein Talk statt.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es angenommen wird. Wir hatten ja einen Podcast mit Robin aufgenommen, das ist der Pressesprecher von der Spiel und der hatte da in dem Talk auch gesagt, dass es irgendwie so eine extra neue Technik gibt, die eben Lautstärke raushält. Also weil das ja mitten in der Halle ist, hatte ich halt dann die Anmerkung oder Rückfrage gemacht, ist das nicht ein bisschen laut dann, der Rest der Halle ist ja doch meistens ziemlich laut. Und er sagt, die haben irgendwie so Lautsprechersysteme, die dann eine Art Isolationsschicht machen, sodass es dann auch zum Austausch kommen kann. Es können dann hinterher auch immer Fragen gestellt werden. Und das Publikum ist auch angesprochen, dass es ruhig mitmachen kann, Fragen stellen kann, dass da auch ein Diskurs entstehen kann.
Ja, also das ist genau das, was ich jetzt auch dieses Jahr besonders interessant finde. Man hat sich beim Programm auch Gedanken darüber gemacht, wenn man das jetzt direkt in die Halle reinsetzt, und es waren zuvor ja Educator-Talks, sehr spezifische Talks, vielleicht interessiert das nicht jeden, wo kann man in der Brettspielszene arbeiten. Da werden auch Live-Rollenspiele vorgeführt mit dem Essen-Role-Model der Mayri Stritter. Und Lab-Cosplay-Shows werden gemacht. Also selbst wenn man nur an der Bühne dran vorbeiläuft, kann man da vielleicht ein paar Minuten verweilen und sich dann einfach mal die Shows mit anschauen.
Ja, ist auf jeden Fall spannend, ein guter Versuch, mal was anders zu machen, neu zu machen. Und ich bin auch mal gespannt, wie das dann angenommen wird, so in der Breite. Was natürlich auch ein riesiges Highlight hier auf dieser Messe ist, das können wir gar nicht oft genug sagen, ist, dass wir dieses Jahr tatsächlich hier vor Ort sind, in Halle 1 F800, also merken oder tätowieren. Und da könnt ihr uns besuchen kommen. Und wir sind hier regelmäßig am Stand in verschiedener Besetzung anzutreffen. Und wir werden aber auch ganz tolle Gäste haben und Gästinnen und werden hier sicherlich ein schönes Programm bieten. Es kommen auch viele sehr bekannte Autoren und Autoren vorbei, wo dann sicherlich es auch möglich sein wird, mal selber mal ein kurzes Gespräch zu führen oder auch mal sich etwas unterschreiben zu lassen, wenn ihr hier zufälligerweise ein Spiel davon, den gerade in der Tasche habt. Apropos Tasche, Taschen bekommt ihr bei uns auch noch gratis, wenn ihr, also nicht ganz gratis, wir haben ein paar Fragen an euch. Wir haben einen Fragebogen, den könnt ihr hier an Tablets ausfüllen und als Dankeschön bekommt ihr dann eine gratis Brettspiel-News-Tasche. Die ist sehr limitiert in der Auflage, also wir werden die Auflage wahrscheinlich etwas aufteilen zwischen den Tagen, dass jeden Tag eben noch Taschen da sind, aber da dürft ihr da nicht enttäuscht sein, wenn an dem Tag dann alle weg sind. Kommt einfach uns am nächsten Tag wieder besuchen. Wir freuen uns ja eh immer auf alle.
Damit wurde der Hype zu Ende um die Taschen.
Ja, und wir haben noch viel mehr zu bieten. Wir haben auch ein Printmagazin, wo eben tatsächlich Inhalte von Brettspiel-News zu lesen sind und auch neue Artikel, die exklusiv nur für das Magazin geschrieben wurden, sind da drin zu finden. Und das heißt, auch das könnt ihr euch hier abholen. Und wir haben Haribo gratis zu mitnehmen. In üblichen Mengen und wir erkennen euch, wenn ihr fünfmal wiederkommt, also versucht es erst gar nicht.
Ja, über was kann man noch reden? Für viele vielleicht interessant, die Messe bleibt nächstes Jahr am Standort Essen, das wurde zumindest schon mal gesagt, weil die Frage kam, wie die mit den wachsenden Besucherzahlen umgeht, aber da können alle beruhigt werden, zumindest nächstes Jahr werdet ihr die Spielemesse Essen auch wieder in Essen finden. Ansonsten hätte ich gesagt, sprechen wir mal über die Verleihung des Deutschen Spielepreises, ne? Wie habt ihr die so wahrgenommen?
Also ich fand das sehr vorhersehbar, weil es meinen persönlichen Spielegeschmack einfach getroffen hat.
Die kleinen Alchemisten.
Ja, tatsächlich. Naja, mit kleinen Kindern auch zu Hause. Ich habe mir das letztes Jahr auf der Messe auch angeguckt, habe mir das mal pitchen lassen. Ich habe dann aber auch gehört, die kleinen Alchemisten, es wird hinten raus, es wird dann auch zu den großen Alchemisten. Also das hat mich ein bisschen überrascht, dass man sich so viel dazu getraut hat und gesagt hat, das ist ein gutes Spiel, das kriegt den deutschen Spielepreis in der Kinderkategorie, aber ja, die Plätze des großen Preises, die Plätze 4 bis 10, die waren ja online auch schon bekannt, sind publiziert worden. Da werden wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr in der Gänze komplett drüber sprechen. Ich weiß, wir haben ja hier einen Blood on the Clock Tower Fan mit in der Runde. Also zumindest da hat es Erwähnung gefunden, aber die Plätze 1 bis 3, die wurden vorher noch nicht in der richtigen Reihenfolge preisgegeben. Also es waren ja nominiert SETI, jetzt helft ihr mir mal weiter.
Endeavor, die Tiefsee und Bombbusters.
So, das ist ein virtueller Trommelwirbel. Platz 3 wurde Bombbusters. Was sagt ihr dazu?
Ja, ich finde es... Find's in Ordnung, dass es einen Drittplatz gemacht hat, hat ja schon an anderer Stelle abgeräumt und so jetzt über den Vorzug den anderen Spielen gegeben.
Also du fandest es nicht überraschend, die 3 Platzierten. Ich fand es sehr überraschend. Tatsächlich, so wie es jetzt platziert ist, trifft es auch meinen persönlichen Spielgeschmack. Allerdings hätte ich eben was anderes erwartet. Ich hätte Bombastus auf Platz 1 erwartet. Ich bin sehr zufrieden, dass es einen dritten Platz gemacht hat. Für mich persönlich das Schwächste der 3.
dem kann ich auch nur beistimmen und beipflichten. Und man muss ja unterstreichen, dass es ein Publikums-Award ist. Das heißt, wer wird im Endeffekt abstimmen? Tendenziell Leute, die auch tiefer in der Blase verwurzelt sind. Und die könnten dann im Zweifel auch eher für die Kenner- und Expertenspiele abstimmen. Und das haben wir jetzt ja hier auch gesehen.
Ja, und dass Seti den ersten Platz gemacht hat, auch das fand ich völlig in Ordnung, weil Endeavor hat ja schon abgeräumt beim Spiele. Ja, ist Kennerspiel des Jahres geworden, 2025. Und von daher ist das, glaube ich, eine ganz faire Aufteilung. Ich finde beide Spiele super. Ich habe Seti tatsächlich aber nur bisher einmal gespielt. Hab's aber auf der Liste, dass ich es unbedingt nochmal spielen will, weil es hat riesig viel Spaß gemacht. Aber Endeavor ist tatsächlich auch ein Highlight im Moment bei mir. Immer noch wird drauf und runter gespielt. Da habe ich tatsächlich schon viele Partien von auf dem Buckel. Und deswegen, ich persönlich hätte mich jetzt über Endeavor auch gefreut, aber ich freue mich genauso über Seti. Ich denke mal, beide Titel haben es da auf den Platz 1 und 2 auf jeden Fall verdient zu sein.
Ja, auch da für mich persönlich beide Titel sehr dicht aneinander. Ich spiele beides super gerne. Vergleichbar sind sie wahrscheinlich nicht wirklich, spielen sich schon unterschiedlich. Ich bin aber sehr zufrieden, dass es Seti geworden ist, weil Endeavor auch an anderer Stelle schon namentlich genannt worden ist. Aber ist dir aufgefallen, dass du jetzt Platz 1 einfach so gedroppt hast, ohne Platz 2 zu nennen? Du hast hier gespoilert.
Ich vermute, dass all diejenigen, die diesen Podcast hören, schon längst auf brettspiel-news.de das nachgelesen haben und geguckt haben, wer gewonnen hat. Zumindest zeigen das jetzt die Aufrufzahlen schon von dem Artikel, der vorhin online ging, dass da schon viele 100 Leute drauf geklickt haben. Ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler mehr.
Keine Überraschung.
Ja, habt ihr denn auf der Neuheitenshow noch irgendwas entdeckt, irgendeinen kleinen Nugget, wo ihr sagt, meine Güte, hatte ich gar nicht auf dem Schirm?
Was mir erstmal positiv aufgefallen ist auf der Neuheitenshow, muss ich sagen, ich bin ja ein Freund von Brettspielen, wo die Spielbox so groß ist, wie es das Material rechtfertigt. Und da habe ich sehr viele Spiele gefunden, angefangen von Ruins, so einem kleinen Card-Crafting-Game. Card-Crafting-Spiele gibt es jetzt auch nicht so viele in der Szene, wenn man das mal sieht. Hin zu Shrinkopolis, wo wir als Menschen geschrumpft werden und uns dann unsere kleine Mini-Stadt auf dem Essenstisch zusammenbauen. Oder halt auch Barbecubes. Und ich muss sagen, der Veganismus ist endlich in der Brettspielszene angekommen. Barbecubes, ein kleines Geschicklichkeitsspiel, wo wir versuchen, auf einem Grillgitter mit einer Pinzette unser Grillgut zu platzieren. Und es gibt eine Variante mit Fleisch und es gibt die vegane Variante, wo man halt ganz viel Gemüse draufpackt. Interessant finde ich nur, dass die vegane Variante tatsächlich 3 Euro teurer ist als die mit Fleisch. Aber das spiegelt ja auch das wirkliche Leben wider. Wenn man sich vegan ernährt, ist es ja leider immer noch teurer als nicht vegan. Das ist mir so positiv aufgefallen. Also ich bin Freund davon, kleine Kartons mit großen Spielen drin. Ob die Spiele wirklich groß sind, wird sich jetzt die nächsten Tage zeigen, wenn ich die richtig ausprobiere. Aber das hat mich positiv überrascht. Was kam bei euch denn so positiv rüber?
Also die kleinen Schachteln, die sind mir auch aufgefallen. Ich wurde aufgehalten von einem Vertreter von Ludo Lux, ein Verlag aus Luxemburg. Und der hat mir das Zwei-Personen-Spiel Little Kingdoms gepitcht. Ja, wieder ein Zwei-Personen-Spiel, wo man Monster beschwören kann, Charaktere beschwören kann, sich gegenseitig dann Ausbrände frieren muss und den Gegner 10 Lebenspunkte entfernen muss, um zu gewinnen. Was ich aber noch viel interessanter finde, das zum Thema kleine Schachteln. Nebendran, ebenfalls gleicher Verlag, war eine ganz kleine Schachtel, die heißt Quanti. Und die Schachtel ist so groß wie eine Zigarettenschachtel. Und das hat auch einen Grund, weil in Luxemburg hat der Verlag alte Zigarettenautomaten aufgestellt, wo in der Nähe von Schulen, wo die Kinder dort solche Spieleschachteln aus einem alten Zigarettenautomaten ziehen können und die dann spielen können. Fand ich mega interessant. Quanti von Ludo Lux. Wie das Spiel funktioniert, weiß ich nicht. Ich fand den Fakt einfach richtig cool, dass man aus alten Zigarettenautomaten noch sowas machen kann.
Ja, apropos aus alten etwas Neues machen. Ich war heute bei Awaken Realms und habe mir Labyrinth angeschaut, diese neue Ultra-Version. Und ja, natürlich, das Spiel ist wahrscheinlich mehr oder weniger das Gleiche. Man kann eventuell noch hier eine Kampagne spielen, also nicht eventuell, man kann hier eine Kampagne spielen, kooperativ. Und immerhin, die ist zurücksetzbar, weil die Teile magnetisch sind. In der Spielbox werden die dann reingemacht, um seinen Fortschritt festzuhalten. Und das hat den Vorteil, dass das Spiel halt, wenn es einmal durchgespielt ist, nochmal wieder spielbar ist. Zumal eben, er sagte, glaube ich, in einem Durchlauf kann man 5 oder 6 Boxen öffnen. Und es gibt aber irgendwie 18 Boxen oder 12 Boxen. Also beim ersten Durchlauf kann man eh auch noch gar nicht alles erleben. Fand ich ganz interessant. Sicherlich für, ich frage mich halt dann nur, wo ist die Zielgruppe? Weil es ist ja dann trotzdem ein Familienspiel. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Familien sich dann so eine riesige Box mit einem altbekannten Spielsystem dann tatsächlich anschaffen. Aber das wird ja die Kundschaft selber wissen.
Zielgruppe ist auf jeden Fall die Leute, die noch Platz zu Hause haben, weil du gerade riesige Box sagtest. Wir haben uns das auch angeguckt mit dem Daniel zusammen und die füllt, glaube ich, fast so ein ganzes Kallax-Fach, muss man schon sagen. Für so ein verrücktes Labyrinth-Spiel war das einfach riesig groß. Da sind Miniaturen drin, die Wände sind auch 3D-modelliert und wie gesagt, die Legacy-Komponenten des Spiels sind in kleinen Schachteln drin und es nimmt einfach so viel Platz weg und wir haben auch nachgefragt, was es kosten wird und wir haben auch keine Antwort bekommen. Man wird es dann nächstes Jahr sehen, was aber gesagt wurde, das Spiel ist wohl schon fertig produziert, die Kampagne wird laufen und dann wird man es auch zeitnah zugeschickt bekommen. Das heißt, es ist jetzt nicht Awakened Realms typisch, ich backe das Spiel und 3 Jahre später bekomme ich es soll zeitnah passieren.
Da hast du andere Informationen. Also mir haben sie erzählt, dass die Druckdaten gerade abgegeben wurden, aber dann halt in 2-3 Monaten wird es geliefert.
Genau, also der Hintergrund war, dass es im Quartal 1 nächsten Jahres anläuft im Kickstarter. Und wenn man es backt, gibt es quasi schon, ist es schon fertig produziert. Also nächstes Jahr, wenn die Kampagne läuft, ist es fertig produziert. Und dann bekommt man es auch relativ kurz danach. Und ja, du hast schon gesagt, Preispunkt ist der eine und die andere Sache ist große Box. Gibt es noch eine andere Version gegebenenfalls davon, um das vielleicht etwas kostengünstiger zu machen? Dazu haben sie auch nichts gesagt. Also einiges noch im Unklaren oder zumindest wird es vielleicht demnächst irgendwann mal kommuniziert.
Wo wir gerade bei Awakened Realms waren, wer sonst andere Spiele von denen unterstützt hat, wie Grim Coven oder Nemesis Retaliation, die kann man sich auf jeden Fall auch angucken bei denen. Ist vielleicht für den einen oder anderen mal ganz interessant, was alles da drin ist. Ich weiß gar nicht, ob bei Grim Coven noch der Late Pledge offen ist, aber kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und gerade Nemesis ist ja immer noch so ein riesengehyptes Ding, was ich nachvollziehen kann. Vielleicht lohnt da ein Besuch, um sich das einfach mal anzuschauen, was man dann in Zukunft mal zugeschickt bekommt.
Ja, ich habe heute noch ein Spiel gezeigt bekommen bei Hasbro, Avalon Hill. Das heißt Sanibel und das ist das neue Spiel von Elizabeth Hargraves. Und da bin ich, also das sah schön aus, wird aber auch erst nächstes Jahr erscheinen, Anfang nächsten Jahres. Also das könnt ihr euch vielleicht eventuell irgendwo am Stand bei Hasbro mal anschauen. Das weiß ich jetzt gar nicht, aber verkauft wird es da noch nicht. Es macht aber einen fluffigen Eindruck auf mich. Das hat so einen Spielablauf, dass man so weit laufen kann, wie man will, aber man muss halt warten, bis man wieder überrundet wurde von den anderen. Dann ist man erst wieder in der Reihe, also so ein bekannter Spielmechanismus. Der Letzte ist immer dran als Erster und man sammelt Muscheln und andere Fundstücke am Strand. Ja, machte einen guten Eindruck. Das erinnerte tatsächlich auch ein bisschen an Cascadia, weil eben auch hier wieder dann Bedingungen erfüllt werden müssen, wie man was dann auf seinem, man hat so eine Ablage, die symbolisiert einen Beutel und da kommen dann eben die Teile rein und der Kniff ist eben, dass da es ein Beutel ist, man kann das jetzt nicht beliebig einfach nur auslegen, sondern das kommt halt von oben nach unten, wie bei einem Tetris-Spiel, muss man es unten reinlegen und sortieren und ja, hörte sich gut an und könnte Spaß machen, ist ab 10 Jahren für 2 bis 4 Personen. Ja, und ein Interview mit ihr werdet ihr wahrscheinlich, wenn die Aufnahme geklappt hat, demnächst auch noch hören. Die Aufnahme ist dann aber halt auf Englisch.
Ja, dann mache ich mal direkt weiter. Und ich glaube, wir müssen gleich auch noch über die Trends der Neuheitenshow sprechen oder die Trends der Spiel dieses Jahr. Ich glaube, ich habe auch schon wieder ein paar identifiziert. Ich fange mal mit einem möglichen Trend an, weil ein Spiel ist mir durchaus dann durch diesen Trend aufgefallen. Reisespiele. Also allein dieses Jahr Abroad habe ich gesehen. Dann gibt es wieder ein Spiel aus der Trekking-Reihe bei Game Factory. Letztes Jahr kam, glaube ich, Trekking Reise durch die Zeit raus. Diesmal Reise um die Welt. Also auch wieder hier ganz klassisch Reise. Dann Postcards, wieder ein Reisespiel. Und aber ebenfalls bei Game Factory die große Reise. Und aber es hat ein erfrischendes Setting. Naturthema, Vögel. Und wir spielen Zugvögel auf festen Reiserouten. Also allein jetzt von der Kombination hätte ich gesagt, da sind wir vielleicht ein bisschen gesättigt. Aber als ich dann diesen Pitch hörte, man kann das bis zu 8 Personen spielen und in 20, 25 Minuten kann es erledigt sein, weil alle parallel spielen. Es hat so Push-Your-Luck-Elemente, weil man auf vorgefertigten Flugrouten seine individuellen Zugvögel entlangbringen möchte. Und man muss dann manchmal auch aussteigen, wenn die Zugvögel dann nicht mehr die entsprechende Energie haben und dann nach einer Pause vielleicht wieder weitermachen. Und das klang dann wieder interessanter, weil scheinbar kann man das dann auch vielleicht mit zwei Versionen zusammenspielen, wenn alle wirklich das gleichzeitig spielen. Also ich bin mal da gespannt, ob es da vielleicht noch eine Fortsetzung davon irgendwann mal gibt, ob wir davon noch länger irgendwie hören. Aber das ist zumindest unter den Reisespielen, die ich gesehen habe, eine der Besonderheiten, die ich da jetzt auf der Neuheitenshow gesehen habe.
Da kann ich noch ergänzen, Karakorum, das ist bei Treffel erschienen oder wird da erscheinen. Da besteigt man einen Berg. Also im Prinzip macht man da auch eine Reise.
Und wenn wir schon dabei sind, könnten wir auch noch Parks Version 2 dazu zünden. Da reisen wir auch durch die Parks in den USA.
Ja, also ein guter Trend. Was mir noch aufgefallen ist, ist ja, es gibt ja dieses, so ein Genre, wo man jetzt im Prinzip Themen als Schwerpunkt hat. Zum Beispiel eben ein Brettspiel heißt Magazin. Da wird man anscheinend ein Magazin produzieren. Dann hatte der Philipp ja im Team-Podcast, glaube ich, war es, hatte er ja dieses Spiel, wo man dieses Buch übersetzen sollte oder ne, versucht zu dechiffrieren.
Ich weiß ja, den ich Namen nicht auf den Namen.
Voynich-Puzzle.
Voynich-Puzzle, genau.
Ah, also Voynich-Puzzle, okay. Und das ist ja auch so sehr auf ein kleines Thema quasi rausgenommen. Und dann haben wir ja noch das Spiel hier mit, wo man die Brettspiele macht, die Verlage. Ja, genau. So, also so, dass man im Prinzip immer so eine kleine Nische nimmt mit irgendeinem ganz speziellen Thema und dazu dann ein Brettspiel macht, was ja aber meistens darin endet, dass es dann eigentlich ein sehr aufgesetztes Thema einfach nur ist. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht, also Magazines sah auf jeden Fall gut aus. Probieren würde ich es auf jeden Fall mal.
Eine so eine Nische, die könnte ich direkt bedienen, denn der Stefan und ich haben auch ein anderes Spiel gesehen, und zwar Jizogi Anime Studio Tycoon. Also es passt genau, es ist genau diese Nische, ja. Also diesmal bist du Filmproduzent, aber eben nicht nur von irgendwelchen Filmen, nein, sondern direkt von Animes. Und das Spiel sah aber tatsächlich ganz, ganz cool aus, hatte ein paar interessante Elemente, hatte ein schönes Material. Die Filme haben einen Plot, haben ein Ende, haben einen Twist, die du alle zusammenfügen musst, und all das, glaube ich, hat auch einen hohen Wiederspielwert. Ein Worker Placement war auch dabei. Und das Spannende ist, dass es halt auch ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Erstlingswerk war, aber auf jeden Fall ein Einzelwerk von dem Rodrigo Esper, der auch seine eigene Publisher-Studio hat. Und da hatte ich tatsächlich noch nie was von gehört. Und da freut es mich tatsächlich, dass ich auf der Neuheitenshow war und so ein Spiel auch sehen durfte. Und mich interessierte schon sehr. Ich glaube, ich könnte mir das vielleicht auch dieser Messe auch noch mitnehmen.
Ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Spiele gezeigt worden, und dann wird man irgendwann dann auch ein bisschen müde im Kopf, wenn man die nicht alle anguckt und sich dann, man wird da auch immer angesprochen auf der Neuheiten-Show, ja, soll ich dir mal was dazu erzählen, und ja, das würde ich immer nur machen, wenn das Spiel wirklich interessant ist, weil sonst kann das manchmal 23 Minuten deines Lebens kosten, weil oft sind nämlich die Autoren dann, ja, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die sind immer sehr begeistert von ihrem Spiel.
Das sind die schlechtesten Erklärer einfach, die Autoren, muss man so sagen.
Aber die haben die meiste Energie. Ich finde das richtig toll, wie sie ihre Spiele präsentieren.
Das stimmt, ja.
Was ich für ein tolles Spiel noch gefunden habe, ist von Zoch. Über den Wolken heißt das Spiel. Da geht es auch um Zugvögel, also auch eine Art Reisespiel, wenn man es so nennen mag. Ist im Endeffekt ein Plättchenlegespiel, wo man aber mit Aktionssteinen, mit Aktionen, die Vögel innerhalb des Vogelschwarms umplatzieren kann. Und damit eben Aufträge erfüllen kann, wenn bestimmte Benachbarschaften existieren, kriegt man Punkte. Oder nach einer Runde, nachdem alle Spieler ihre Aktionspunkte ausgegeben haben, landen die vorderste Reihe der Vögel, die landen dann. Und wenn da ein Männchen und ein Weibchen dabei ist, gibt's Punkte. Genau, und dann wird eben von hinten diese Vogelreihe wieder aufgefüllt und es geht in die nächste Runde. Ein ganz einfaches Plättchenlegespiel fand ich thematisch richtig interessant. Bei Boardgame Geek findet man kaum Informationen, deswegen war ich jetzt auf der Neuheitenshow recht begeistert, Infos zu bekommen. Fand ich schön.
Ja, was ich mir noch habe erklären lassen, weil es tatsächlich interessant aussah und es hat der Autor selber erklärt, das ist Children of the Colossi. Das sah richtig fantastisch aus, das Cover auf jeden Fall, das Artwork, und hörte sich vom Spiel auch ganz interessant an, weil irgendwie keiner hat so vor sich selber was ausliegen, sondern alles findet in der Mitte vom Tisch statt. Man hat hier riesige Fabelwesen, die quasi eine Stadt auf dem Rücken tragen. Also es ist wirklich sehr fantastisch vom Setting her, das Spiel. Und dann hat jede Person, die da mitspielt, Einsatzarbeiter. Und dann muss man sich entscheiden, ob man die Arbeiter in die Stadt schickt oder eben auf den Plan, um Rohstoffe abzubauen. Und dann gibt es nach einem gewissen Ablauf dann immer Konflikte, die dann ausgetragen werden. Also das ist auch für Leute wie dich, Stefan, die gerne Hau drauf spielen. So hört es sich zumindest an. Er verglich es ein bisschen selber mit so einem Stil von Eric M. Lenk, wo er sagte, das ist so ein bisschen ähnlich so vom Kämpfen her. Ja, hörte sich toll an, sieht auch klasse aus. Und wer eben mal ein nicht ganz so abgenutztes Setting haben möchte und Konfrontation aus kann, der könnte sich das auf jeden Fall mal angucken. Children of the Colossi.
Ich habe es mir auch direkt angeschaut. Ich habe es tatsächlich auch schon vorbestellt. Ich werde es mir morgen direkt abholen, weil genau mir das Thema und die Mechanik halt ist ein konfrontatives Spiel und dieses Thema hat mich so ein bisschen an Leviathan Wild von Frosted Games erinnert. Ne, da geht es ja auch um so riesige Wesen, nur in einem bisschen anderem Setting. Aber man hat auch eine schöne Variation drin. Es gibt 5 von diesen Kolossen. 3 kommen immer ins Spiel mit rein. Das heißt, man kann die immer kombinieren und die beschränken dann halt auch die Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Nicht jeder von diesen Kolossen hat jede Aktionsmöglichkeit auf sich drauf. So könnte jedes Spiel immer anders sein. Aber man muss es erstmal ausprobieren. Ich habe es noch nicht gespielt. Wir werden vielleicht morgen dann mehr davon hören.
Ja, und um vielleicht nochmal den Bogen zum Gewinner des Deutschen Spielepreises zu schlagen, dem Autoren Tomasz Holek. Ja, da sind auch einige Spiele wieder auf der Messe. Und das größte Fragezeichen, das bei mir existierte, war Froschreich. Und ich denke, MM-Spiele wird sich da freuen, wenn ihr eure Kröten bei ihnen lasst. Denn wir haben eine dicke, fette Kröte, einen fetten Frosch auf dem Cover. Das hat mich dann schon mal richtig neugierig gemacht, was das überhaupt für ein Spiel ist. Und ich glaube, auch hier wird ein Trend erkennbar, den Castle Combo vielleicht losgetreten hat, Karten-Combo-Spiele oder auch Faraway, dass man in einem Gitterraster Karten auslegt. Die Karten haben besondere Fähigkeiten. Man versucht jetzt hier in Froschreich mehrere Frösche gleicher Art nebeneinander auszulegen. Und gleichzeitig gibt es dann noch so eine Leiste mit Nahrung, wo dann auch so ein Frosch entlang hüpft und man dann entsprechend dieser Leiste nur bestimmte Nahrung dann ausspielen kann. Also hörte sich nach so einem leichteren Kennerspiel an, ist Krammer sicherlich auch für einen schmalen Taler dann bei MM-Spiele sich holen und einfach mal mitnehmen. Also bin ich mal gespannt, ob die Glückssträhne oder Erfolgssträhne von Tomasz Holek da jetzt so dauerhaft anhält, weil letztes Jahr, ich glaube, keines seiner Spiele ist da wirklich richtig gefloppt oder kam schlecht an. Also bin ich mal gespannt, wie es dieses Jahr wird.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also Tomasz Holek hat mir bis jetzt jedes Spiel von ihm gefallen. Die sind ausnahmslos echt gut. Dieses Jahr kommt auch eine Erweiterung von ihm raus für Galileo Galilei. Erweiterungen sowieso ein fortlaufender Trend, jetzt kein neuer Trend, aber auch ja, kommen viele Erweiterungen wieder raus. Wie gesagt, Galileo Galilei, aber auch, ich habe es mir hier aufgeschrieben.
Für SETI.
Jawohl, seht ihr. Und noch irgendwas Großes hatte ich hier. Komm gerade nicht drauf.
Aquaria als eigenständiges Spiel. Also
das ist ja die normalen Werte.
Ja. Was mich noch interessiert hatte, war ja von PD Verlag, jeder, der den neuen Team-Podcast gehört hat, Galactic Cruise. Da brauche ich gar nicht so viel drüber zu reden. Aber der PD Verlag hat auch Pictures, das Spiel des Jahres 2000 irgendwann, weiß ich nicht mehr genau. Und es kam jetzt eine weitere Erweiterung raus und diesmal wieder mit 2 neuen Modulen, mit denen man basteln kann. Zum einen ist das ein Nagelbrett, wo man Gummis drumherum spannt, um damit eben die Bilder zu erklären. Fand ich schon spannend. Das andere ist aber, finde ich, noch viel spannender. Kinetischer Sand. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich habe Kinder und habe denen mal kinetischen Sand gekauft. Das ist im Endeffekt Sand, als ob er flüssig wäre. Mit dem kann man modulieren und das dann auch einfach wieder zerstören. Also der hält an für sich, in sich zusammen, moduliert sich aber wie Sand. Genau, mit dem kann man jetzt auch die Bilder bei Pictures nachstellen. Ist eine Erweiterung mit 2 weiteren Modulen. Fand ich auch sehr spannend.
Ja, Pictures ist tatsächlich bei uns auch immer noch ein Dauerbrenner. Also immer, wenn ich Leute da habe, die sonst keine Brettspiele anfassen, hole ich Pictures raus und ich habe eigentlich noch niemanden gefunden, der gesagt hat, oh, was ist das denn und hat keinen Bock. Das macht allen Spaß, man muss sich natürlich drauf einlassen. Und am Anfang geht's immer allen gleich, alle denken, oh, das geht doch gar nicht, das funktioniert doch gar nicht, das kriege ich gar nicht hin. Und hinterher, wenn man dann in der dritten Runde ist und auf einmal merkt, ah, der könnte das meinen und das meinen, das ist immer wieder ein tolles Erlebnis, das Spiel. Und deswegen, da habe ich tatsächlich auch mir letztes Jahr auf der Messe alle damals verfügbaren Erweiterungen gekauft, weil es halt so oft auf den Tisch kam, damit mal ein bisschen Variation reinkommt. Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ja, ansonsten habt ihr noch irgendein Spiel, noch irgendeins, worüber ihr sprechen wollt?
Mir ist noch ein Spiel aufgefallen, wovon ich vorher tatsächlich nicht, oder was ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Das heißt Invincible The Card Game. Also Invincible habe ich schon mal gehört, da gibt es auch ein anderes Spiel zu. Und The Card Game ist mir jetzt aufgefallen, weil ich das Spielmaterial gesehen habe und es war 1:1 quasi das gleiche wie bei Astronauts, dem quasi ideellen Nachfolger von Aeon's End und eins meiner Lieblingsspiele. Von daher, da bin ich erst aufmerksam geworden, dass es anscheinend ziemlich viele Parallelen haben muss und deswegen hat es mich auf jeden Fall jetzt sehr interessiert. Ich werde mir das auch nochmal genauer angucken, das Spiel.
Ich habe von Ravensburger noch gehört, kommt vorbei zum Ravensburger Stand, da wird es eine neue Locana-Promokarte geben.
Ja, und jetzt ist der Sven schon weggelaufen. Ja, wunderbar. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Kommt gut in der Messe an, falls ihr das hier als Vorbereitung hört auf der Autofahrt, wie ich gehört habe von manchen Zuhörenden, dass die das gerne machen. Fahrt vorsichtig, ihr werdet schon Parkplatz finden und kommt uns auf jeden Fall hier besuchen. Ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Halle 1 F800 beim Spielezentrum Herne sind wir hier zu Gast in der Kooperation und da könnt ihr uns halt auch mal treffen und eure Goodies abholen oder einfach uns mal Fragen stellen und einfach mal Hallo sagen, damit wir uns auch mal ein bisschen kennenlernen. Dann habt eine gute Zeit, bleibt verspielt und bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.